Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Hallo und grüß Gott bei Michel, der ersten Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Ich bin Claudia Maria Pecher, Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und ob ihr es glauben wollt oder nicht, heute erfüllt sich ein Herzensprojekt von mir, worüber ich mich ganz narrisch freue. Wir starten einen Podcast, in dem Autoren, Illustratoren und Freunde des Kinder- und Jugendbuches zu Wort kommen. Gesprochen wird über Themen, Trends und Bücher der Kinder- und Jugendliteratur und alles, was das Kinder- und Jugendbuchherz bewegt. Wir starten in die neue Podcast-Reihe mit dem Thema Das Kindergedicht. Und weil ich das heute zum ersten Mal mache und aufgeregt bin wie Bolle, habe ich mir gleich zwei befreundete Kinderbuchautoren eingeladen. Zu uns aus Ascheberg im Münsterland zugeschaltet ist Jutta Richter, vielfach ausgezeichnete Autorin von Gedichten und Romanen. Hallo liebe Jutta, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Claudia, freue mich auch.
Und hier neben mir live und in Farbe der Münchner Kinder- und Jugendbuchautor Uwe Michael Gutschand, der selbst dichtet, der aber auch durch seinen Blog für die Zeitschrift Das Gedicht ein klasse Networker in der Kinderlyrik-Szene ist. Besser kennt man ihn unter seinem Rufnamen Michael, was die Zusammenarbeit im Michel-Podcast ja regelrecht herausfordert. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei mir bist, Michael. Ich bin schon ganz neugierig, was du mitgebracht hast.
Ja, danke für die Einladung, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich denke, wenn wir schon über Kindergedichte reden, lese ich einfach am Anfang ein Gedicht. Und das Gedicht heißt Kleines Schimpfgedicht. Du Zappelpappel, Schnäbelbäbel, Trippelknippel, Hockelsockel, Suppelpuppel, Feckelsäckel, Lörgelnörgel, Kückelmückel, Meidelzeidel, Heudel, Teudel, ach, lass mich on Ruh.
Manometer, das ist ja jemand wirklich stinksauer, Michael. Ich kann mir vorstellen, das kommt bei Kindern richtig gut an, oder?
Ja, alles, was mit Schimpfen oder Kraftausdrücken zu tun hat, kommt ja bei Kindern sowieso gut an. Das ist eines der Lieblingsgedichte von Kindern, wenn ich Lesungen mache, weil es natürlich einfach den Kindern Fantasie-Schimpfwörter vor Augen führt. Und ich weiß immer, die merken die sich. Und wenn sie nachher aus der Klasse rausgehen, dann haben sie die noch im Kopf und wandeln sie schon um. Und dann ist das ein einziges Chaos von wunderschönen, freundlichen Schimpfwörtern.
Ich glaube, ich wäre als Kind für sowas zu schüchtern gewesen. Mir wären da Juttas Engelgedichte wahrscheinlich lieber gewesen. Jutta, als Laie freut und wundert man sich zugleich über euer beider Kreativität. Wie kommt ihr denn zu euren Gedichten und was steht am Anfang?
Meistens rein zufällig. Eine erste Zeile spukt mir im Kopf. Und mit der gehe ich ein bisschen durchs Haus. Und dann fügt sich die zweite, die dritte, die vierte. Und wenn ich Glück habe, ist das Gedicht bald fertig. Dann lasse ich es ein bisschen abhängen, ungefähr 3 bis 5 Tage. Und dann gehe ich nochmal drüber. Aber die Ideen dazu, die Ideen, die fliegen durch die Luft, die sind einfach da. Die liegen auf der Straße, die gehen an meinem Fenster vorbei.
Und wie sieht es bei dir aus, Michael?
Ja, am Anfang ganz ähnlich. Der Zufall ist am Anfang, der springt einen an. Ich sage immer, wenn ich in Schulen lese, meist oder viele Gedichte entstehen von ihrer ersten Zeile her unter der Dusche oder eben in solchen Momenten, wo man an nichts anderes denkt, außer an das Plätschern des Wassers. Und schon fängt etwas an zu tönen, eine Zeile, eine halbe Zeile. Und diese ersten 3, 4 Wörter machen die oder zeigen schon ein Stück von der Melodie. Und in dem Moment, wo ich so etwas habe, einen Ton, einen Klang, spiele ich weiter. Und so lange, wie es geht, und dann geht es nicht weiter, und dann muss ich es ein Stück zur Seite legen. Und dann beginnt natürlich auch oft Arbeit. Manches Gedicht braucht Wochen, indem man es immer wieder weglegt und sagt, blödes Ding. Andere Gedichte kommen ganz schnell aneinander, also die Zeilen ganz schnell aneinander und wollen sich eigentlich fügen, ohne dass man weiß, was da passiert und auch gar nicht so genau sagen kann, warum es dieses Wort sein muss. Aber im Nachhinein weiß man, es ging kein anderes Wort und alles andere wäre falsch gewesen. Also es hat viel damit zu tun, mit innerem Hören, also wirklich Hören, für, was da an Klang da ist. Und das ist ja für mich etwas, was das Gedicht ausmacht.
Ist es euch passiert, dass Menschen auf diese sehr fantasievollen Zugänge, ja, man muss ja fantasiebegabt sein, wenn man euch beiden folgt, ablehnend reagieren? Also nach dem Motto, finde ich doof oder der, die ist ja total irre.
Also es gibt ja auch unter Kindern, wenn ich bei Lesungen bin, Reaktionen, wo man merkt, das eine Kind kann damit gar nichts anfangen. Wenn es das wirklich äußert, und die Kinder sind ja heute mutiger als zu unserer Zeit früher, und dann und sagt, das verstehe ich nicht oder das ist doof und so, dann frage ich gerne nach, warum derjenige, diejenige das Gedicht doof findet. Und dann, das ist eigentlich ein schöner Anlass, weil dann kommt man ja in ein Gespräch hinein und in aller Regel ist das Doof-Finden daran gekoppelt, dass nicht alles, was ich schreibe, zumindest in diesen sprachspielerischen Gedichten, der Vernunft entspricht. Und selbst kleine Kinder, also meine Zielgruppe ist ja so zwischen 7, 8 bis 11 Jahre, und selbst da merkt man einfach, wie vernunftgeprägt viele Kinder heute sind und dieses Spiel zunächst nicht wirklich zulassen wollen. Andere Kinder gehen sofort drauf ein, die spielen gerne. Das sind die Unterschiede und dazwischen bewegt es sich und das ist auch gut so. Und wie siehst du das, Jutta? Wie ist das bei dir? Wie reagieren bei dir die Kinder?
Tja, also ich kann mich erinnern, aber das ist schon sehr lange her, da habe ich mal einen Gedichtschreibauftrag in eine Klasse gegeben. Und da habe ich eigentlich das schönste Gedicht zurückgekriegt von einer Schülerin, die schrieb, liebes Fräulein Richter, nicht jeder ist ein Dichter. Und das hat mir eigentlich sehr gefallen. Und das hat mich auch einiges gelehrt. Ich erwarte von Kindern nicht, dass sie darauf einsteigen, dass sie also wirklich, es gibt wirklich Kinder, die interessiert das überhaupt nicht. Das kann ich bedauern, aber ich kann es auch verstehen. Genauso wie mich ja Zahlen nicht interessieren, ja, oder irgendwelche blöden mathematischen Gleichungen. So gibt es halt auch Kinder, die finden das ätzend, mit Sprache umzugehen. Und das lasse ich dann einfach so stehen.
Nun gehören Kindergedichte ja zum festen Bestandteil der Deutschstunde und ich kann mir an mich selber noch erinnern, bin heute noch nervös, wenn ich daran denke, wie ich das erste Gedicht frei aufsagen musste und der große Nikolaus erwartungsfroh vor mir stand. Glaubst du, Jutta, dass Kinder und Familien privat noch Gedichte lesen?
Kann ich nicht wirklich beurteilen. Es gibt sicherlich welche, die es tun. Und es gibt auch, ich meine, Gedichte oder Lieder singen, das ist ja, da hängt ja viel zusammen. Also ich glaube schon, dass es noch Familien gibt, die auch Lieder singen. Zumindest Schlaflieder. Oder die abends vielleicht doch noch ein Gedicht aufsagen. Und wenn sie ganz katholisch sind, vielleicht sogar ein Gebet sprechen, was ja dann auch wieder was mit rhythmischem, ja, mit Rhythmus und mit heilender Rhythmik zu tun hat. Denn das sollte man ja nicht unterschätzen, dass dass Gedichte, die in einem gewissen Rhythmus daherkommen, eine heilende Wirkung auf die Seele haben. Eine unglaublich beruhigende Wirkung auch haben können. Das ist natürlich, glaube ich, schon manchen Leuten noch bewusst.
Ja, ich habe ein berühmtes Beispiel, das wir alle sicherlich kennen. Das Gedicht Dunkel war es, der Mond schien helle. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Aber das Gegenteil ist mir in den letzten 3-4 Jahren aufgefallen, dass immer weniger Kinder es kennen, also wirklich kennen, nicht mal nur rezitieren können, sondern wirklich kennen. Und wenn ich dann frage, die Lehrer, ob sie das Gedicht kennen, dann schütteln sie auch ganz großäugig den Kopf und sagen, nie gehört. Und da fängt für mich der Zweifel an, ob gerade in den Schulen das Nonsensgedicht, das einfache Sprachspiel, was ja in dem Gedicht Dunkel war es, der Mond schien helle, nun wirklich das Grundelement ist, ob Erwachsene das Gedicht vielleicht einfach als so einen ernsten Gegenstand nehmen, der etwas aussagen muss und der etwas weitertragen muss, von dem man etwas lernen kann, dann ist es wichtig. Aber das Sprachspiel, um das es auch im Erzählgedicht, es geht im Gedicht immer wieder um die Sprache, um das Spiel mit der Sprache. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, was ich vorhin auch mit der Vernunft meinte, in der Gesellschaft einfach skeptisch gesehen, weshalb Erwachsene sehr viel Distanz haben und gerade auch in der Schule haben. Wir haben eine Entwicklung gerade, die das ein bisschen wieder verbessert, aber die letzten 10 Jahre waren für das Gedicht schwierig.
Schaut man sich den Buchmarkt mit rund 8000 Neuerscheinungen von Kinder- und Jugendbüchern jährlich an, da ist die Anzahl der Gedichtbände noch relativ überschaubar. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Naja, zunächst mal ist das Gedicht, das Kindergedicht, sicherlich eine Nische. Die großen Erzählungen, die spannenden Serien und so weiter haben einen viel größeren Markt. Und der Buchhandel hat sich verändert. Er ist viel zielstrebiger darauf, diesen Markt zu bedienen, als das früher war, zu Belz und Gilberg, Jochen Gilbergs Zeiten, als er sozusagen auch seine Leser weiter anschob in eine bestimmte Richtung der Literatur. Da tut sich das Gedicht schwer. Ich will aber jetzt nicht die ganze Zeit negativ über das Gedicht reden. Das ist überhaupt nicht mein Gedanke, denn ich bin ja ein großer Vertreter der Lyrik für Kinder. Und ich beobachte, dass in den letzten 3-4 Jahren die Zahl der Neuerscheinungen von Kindergedichten, von Autorenbänden mit ihren Gedichten drastisch zugenommen hat. Also wir haben im Jahr 2020 bis 2021 mehr als 20 Gedichtbände, die in diesem Zeitraum erschienen sind. Früher waren das 1, 2 und dann von Franz Hohler oder Paul Maar oder solchen Namen. Jetzt sind es Namen, die nicht überall verbreitet sind. Das ist eine große Änderung. Es gibt auch viel mehr anthologische Bücher. Und in diesem Sinne hat sich natürlich dann auch ausgeprägt, es gibt endlich einen Kinderlyrikpreis, den Josef Guggenmoos-Preis, der nun zum dritten Mal vergeben worden ist und der alle zwei Jahre vergeben wird. Das alles sind Entwicklungen, die das Gedicht nach vorne bringen, wieder ins Bewusstsein bringen, und das ist sehr, sehr gut. Und zwar deshalb nicht, weil ich jetzt der große Vertreter des Kindergedichts bin und unbedingt Recht haben will, sondern weil Sprache für Kinder unglaublich wichtig ist. Die Möglichkeiten, die Fantasie in der Sprache im Vordergrund steht, und das können Kinder an Gedichten so unglaublich gut spüren.
Ich teile den Kulturpessimismus da auch überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Kinder weniger oder mehr Gedichte mögen als früher. Es hängt natürlich davon ab, wen ich da als Deutschlehrer in der Klasse vor mir habe, ob das jetzt jemand ist, der mich mit der Glocke quält, wo ich also alle Strophen auswendig lernen soll. Das kann schon ein bisschen abschrecken. Oder ob ich jemanden habe, der einfach sagt, Leute, jeden Morgen ein Gedicht und ich lese es euch vor. Das ist schon, das kann schon mehr Mut machen. Ich bin natürlich eine große Verfechterin auch des Auswendiglernens, weil ich einfach denke, das ist eine tolle Sache, wenn man selber etwas sprechen kann und diesem Rhythmus, dem vorgegebenen Rhythmus dabei folgt. Das ist was Schönes. Aber das muss man Kindern natürlich auch erstmal vermitteln. Und man muss es ihnen klar machen. Und man muss ihnen zeigen, dass das selber machen schöner ist, als das immer nur zugucken. Und ich denke, die leben ja heute schon mit ihren ganzen Medien in einer ziemlich virtuellen und Zuguckzeit, die ja vielleicht nicht so dem selber machen Vorschub gibt.
Nun hat der Bereich der sogenannten Kinderlyrik, also der Kindergedichte, über die wir sprechen, innerhalb der Kinderliteratur ja allein durch seine sprachliche Form, wie er beides sagt, etwa wie Reime, wie Hoppe Hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, einen hohen Wiedererkennungswert. Man glaubt zu wissen, was mit Kindergedicht gemeint ist. Näher betrachtet aber ist das gar nicht so einfach. Da stellt sich mir die vielleicht banale Frage an euch, was ist eigentlich ein Kindergedicht? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Ich habe als Kind, meine Mutter hat jeden Abend aufgesagt, der Knabe im Moor, vorm Einschlafen. Das war wunderbar, da habe ich die tollsten Träume gehabt hinterher. Das ist ja nicht unbedingt als Kindergedicht geschrieben. Oder der Erlkönig, der ist auch nicht als Kindergedicht geschrieben. Aber es ist halt ein gutes Erzählgedicht. Es sind spannende Geschichten, die in diesen Balladen vorkommen können. Und von daher würde ich da so eine riesengroße Unterteilung zwischen Kindergedicht und Erwachsenengedicht überhaupt nicht machen können. Also wenn ich an Ringelnatz denke, wenn ich an Morgenstern denke, mein Gott nochmal, wo hört das kindliche oder das spielerische Denken auf und wo fängt das Erwachsene-Denken an? Das sehe ich nicht.
Vieles von den Gedichten in der Kinderlyrik hat ja seine Wurzeln auch gerade in der Erwachsenenlyrik, wenn ich an Christian Morgenstern denke, an Ernst Jandl und so weiter. Das hat gerade diese Namen, auch Ringelnatz und so weiter, die haben ja die Kinderlyrik ganz massiv geprägt. Und auch dort, aber gerade bei den genannten Namen, steht ja im Vordergrund, dass musikalische Spiel mit der Sprache. Es gibt natürlich eine ganz andere Erwachsenenlyrik, das dürfen wir nicht vergessen, die sehr viel mehr kopflastig ist. Ich meine das gar nicht negativ, sondern die aber viel mehr von den Gedanken ausgeht. Das sind ja auch dann die Gedichte, die man viel später erst in der Schule versucht zu interpretieren und so weiter. Das ist sicherlich eine Distanz zum Kindergedicht, wird da erzeugt. Aber ich glaube, fast alle Gedichte leben von der Musikalität der Sprache. Auch die schwierigen Gedichte der Erwachsenenliteratur. Und das ist das wiederum, was die Gedichte verbindet.
Das, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie da Gedichte von Kindern selber einzuordnen sind. Ich meine, es gibt ein sehr spannendes Poesieprojekt von Katrin Schad unter dem Namen Poedu. Michael, was ist das für ein Projekt? Du kennst es.
Ja, also die Katrin Schad hat im Internet über Facebook und andere soziale Medien Kinder aufgefordert, Gedichte zu schreiben und hat dann eine schöne Idee gehabt, die das Ganze etwas abhebt, indem sie Autoren gebeten hat, also Lyriker gebeten hat, eine Aufgabe den Kindern zu stellen. Und das machen die meisten Autoren mit einer Frage und dann mit einem Gedicht, das sie als Muster vorlegen. Und dann schreiben die Kinder Gedichte dazu. An den Gedichten wird nichts von Erwachsenen, außer vielleicht von den Eltern, geändert. Sie erscheinen in der Form, in der die Kinder ihre Gedichte abliefern. Und das hat eine sehr schöne Authentizität. Und man erlebt unglaubliche Beispiele, was Kinder an Dingen in Sprache fassen, wie sie fantastisch mit Sprache umgehen und vor allen Dingen, wie sie Ideen auf den Kopf stellen, also was sie alles sagen können. Das finde ich faszinierend an dem Projekt.
Zum Umgang, wenn wir gerade beim Umgang mit Gedichten sind, da heißt es immer wieder, Lyrik sei für junge Leute besonders attraktiv, wenn sie vertont, ja, bebildert oder verfilmt sei. Ist es vielleicht so, dass das Gedicht per se mehr als ein Text ist, ja quasi nach einer Inszenierung verlangt, Jutta?
Ja, also ich finde zumindest den Gedanken sehr spannend. Ich habe in Brandenburg wird da ein Projekt gerade gemacht, das ist glaube ich das dritte oder vierte Jahr, in dem es schon stattfindet. Kinder machen Kurzfilm heißt das. Und diese Kinder, das sind Schulklassen, und die suchen sich jeweils ein Gedicht aus von einem Kinderbuchautor oder Kindergedichtautor oder Lyriker und bebildern das dann, also machen da einen richtigen Kurzfilm draus. Und ich habe da wunderbare Beispiele gesehen, die mich also sehr, sehr fasziniert haben. Weil da ist natürlich in diesem bildlichen, in diesem filmischen Medium, steckt natürlich eine Menge drin, wie man so einen Text also wirklich ans Fliegen kriegt. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und ich hoffe, dass das eine Einrichtung wird, die auch vielleicht noch über Brandenburg hinaus strahlen kann. Und denn ich könnte mir vorstellen, in Nordrhein-Westfalen könnten wir sowas auch gebrauchen oder vielleicht bei euch in Bayern.
Ja, auf jeden Fall. Nun haben wir uns ja viel über das Kindergedicht ausgetauscht. Was würdet ihr zusammenfassend als wichtigstes Moment sehen, was Gedichte leisten können und sollen?
Also das Wichtigste für mich ist, dass ein Gedicht in ein Erstaunen versetzt. Also Kinder sollen über das, was sie erleben, in einem Text staunen. Und zwar staunen in der Weise, dass das, was gesagt ist, nicht so gesagt ist, wie man es alltäglich sagt, sondern dass es einen ganz anderen Ton kriegt, dass es vielleicht auch etwas auf den Kopf stellt, dass es etwas sagt mit Bildern, wie das ein Kind vorher nicht gesehen hat. Und dazu noch in einer Melodie, wie es Sprache noch nie gehört hat. Gerade in der Verkürzung der heutigen Sprache haben wir das ja, dass auf die Melodie der Sprache gar kein Wert gelegt wird. Auch in der Schule oft gar kein Gespür dafür von den Lehrern vermittelt wird. Und das zu erleben, das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges beim Gedicht. Und ich merke einfach, wie Kinder darauf reagieren.
Ja, wie ich schon eben sagte, die heilende Kraft der Sprache. Nicht umsonst gibt es Litaneien, nicht umsonst betet man in Kirchen Rosenkränze. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Gedichte der kürzeste Weg zur Welterklärung sind. Und denn sie verdichten Zusammenhänge, sie machen sie dicht, sie machen sie fassbar, wenn sie gut sind. Und das ist nicht nur im Sprachspiel, sondern das ist auch im Lebensernst so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und deshalb sind Gedichte für Menschen jeden Alters ein guter Weg zu begreifen, wo sie sich befinden und wo sie stehen. Ich kann ein Beispiel, ein ganz kleines Beispiel eines Gedichtes dazu nennen, was ich als Kind in meinem ersten Lebensbuch stehen hatte. Das hieß Meine liebe Fiebel. Und dort stand, zu fällen einen alten Baum braucht eine halbe Stunde kaum zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenke, ein Jahrhundert. Das war 1959, 1960. Und da bin ich zum Umweltschützer geworden. Ich finde das schon enorm, was so ein Gedicht leisten kann.
Ja, Jutta, Gedichte müssen auf der Zunge baden, stammt von dir. Man kann Wörter sammeln, Sprache spürbar werden lassen. Ich glaube, es ist ein guter Moment, ein Gedicht von dir zu hören, nämlich eins, das uns nochmal...
Ein eigenes
Gedicht.
Selbstgemachtes, ja, mache ich. Ja, ich glaube, du hast es dir auch gewünscht, der Engel der Langsamkeiten. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken, schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit. Er streichelt die Katzen, bis sie schnurren, reiht Perlen zu Ketten, ohne zu murren. Und wenn die Leute über dich lachen und sagen, das musst du doch schneller machen, dann lächelt der Engel der Langsamkeit und flüstert leise, lass dir Zeit. Die Schnellen kommen nicht schneller ans Ziel, lass den doch rennen, der rennen will. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit, der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken, schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit. Er sitzt in den Ästen von uralten Bäumen, lehrt uns, den Wolken nachzuträumen. Er zählt vom Anbeginn der Zeit, von Sommer, von Winter, von Ewigkeit. Und sind wir müde und atemlos, nimmt er unseren Kopf in seinen Schoß. Er wiegt uns, er redet von Muscheln und Sand, von Möwen, von Meeren und auch von Land. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit, der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken, schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit.
Vielen Dank euch beiden für den Erfahrungsaustausch in Sachen Kindergedichte. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, Ihnen hat es allen auch gefallen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch selbst ein Lieblingsgedicht haben, das Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns an michel@michaelsbund.de. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Tschüss Michael, tschüss Jutta.
Ja,
tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.